die Leute haben auch Angst, was falsch zu machen. Du kannst nichts falsch machen bei der Ersten Hilfe. Das geht nicht. Du denkst ja auch dabei. Es ist ja nicht so, wenn du Erste Hilfe leistest, dass du dein Kopf ausschaltest und sagst, du arbeitest instinktiv und machst halt Maßnahmen und du kannst nichts falsch machen. Was du falsch machen kannst, ist nichts zu tun.
Ah, schön mal wieder zur Dienststelle zu kommen. War ich ja seit einer ganzen Weile nicht mehr. Und es ist immer so ein bisschen wie so eine kleine Überraschung, könnte man sagen, weil da trifft man vielleicht auch jetzt zu dieser Zeit Leute, die man lange nicht mehr getroffen hat, die man so, weiß ich nicht, einmal im Jahr vielleicht sieht oder so. Aber heute will ich mich vor allem mit David Lehr treffen. Da geht es nämlich mal um die erste Hilfeleistung. Und ich glaube, das ist auch sehr relevant für die Baustelle, neben der ich hier gerade vorbeilaufe. Da kann ja durchaus immer mal was passieren.
Herzlich willkommen zur 27. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage: Was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nah zu sein? In dieser Folge erwartet mich David Lehr. Er ist Diözesan-Ausbildungsreferent für den Bereich der Ersten Hilfe. Ein Bereich, über den immer wieder das ein oder andere Halbwissen im Umlauf ist und bei dem wir versuchen werden, Licht ins Dunkel zu bringen.
Das ist ja sehr lustig. Es geht tatsächlich jetzt um das Thema Erste Hilfe und ich laufe gerade an einem Fenster vorbei. Da sieht es aus, als ob die einen Erste-Hilfe-Kurs machen würden. Das ist ja interessant. Ja, natürlich, Malteser-Parkplatz, einige Notarztwagen oder was ist das? Die Krankenwagen? Einsatzdienste-Fahrzeuge. Natürlich, das gehört dann natürlich mit dazu. So, Tür auf. Und klingeln. Hallo.
Grüß dich.
Grüße. Oh, sorry. Grüße.
Alles gut?
Ja, alles super. Du hast schon vorbereitet? Wunderbar. Ich dachte, hier ist viel los. Hallo.
Nee, nicht so viel. Also ist immer
so um die Uhrzeit.
Dachte ich. Manchmal ist gut gefüllt, manchmal ja. Weniger auch. Heute sind viele auf Außentermin.
Ach du meine Güte. Wir haben einen Gast quasi.
Unsere Anne.
Anne heißt sie.
Anne. Also so heißt die Serie von den Puppen.
Ach so, die hat direkt einen Namen, okay.
Ich hab gedacht, so mit Zuhörersendung.
Finde ich gut, finde ich super. Eins fällt mir gerade ein. Heißt du David oder David?
Das müsstest du meine Eltern fragen. Und ich glaube, selbst die waren sich da nicht einig. Einmal David, einmal David. Ich höre auf David oder auf David.
Okay. Also ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, keine Ahnung, es kann passieren, dass tatsächlich beides kommt.
Ja.
Weil mein Bruder heißt auch David. Er möchte aber jetzt mittlerweile David genannt werden. Und soweit bin ich noch nicht in meinem Kopf.
Alles gut, da wir alleine hier in dem Raum sind, würde ja. Ich einfach komplett reagieren, ob David oder David.
Das ist gut. Beziehungsweise wir haben ja noch, wie heißt sie, Anna? Anne?
Anne.
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 Anne. Das ist eine wirklich wunderschöne Erste-Hilfe-Puppe. So eine kenne ich auch. Sowas, da haben wir auch schon mal dran geübt in dem ein oder anderen Erste-Hilfe-Kurs. Das ist ja natürlich auch das Thema, worum es natürlich gehen soll. Du bist Diözesan-Ausbildungsreferent.
Genau.
Was heißt das?
Wir haben natürlich bei uns im Bezirk viele, viele Ausbildungsstandorte, viele Ausbildungsstützpunkte. Und über dem steht letzten Endes wie bei allen anderen eine Fachschiene darüber. Also eine Fachebene, die jetzt sich um Informationsverteilung besorgt, Konzepte erstellen. Ja, und letzten Endes guckt, wenn es von der Region Informationen gibt, die an seine Leute weitergibt, sich zusammensetzt, Fehler analysiert, Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe von einem Diözesanausbildungsreferenten. Also ein ganz klassischer Referent für die Ausbildung, für den Bereich Ausbildung, der umfasst bei uns die Breitenausbildung, das ist Erste Hilfe, aber auch ein ganz großer Punkt, die interne Ausbildung, die wir für unsere Mitarbeiter auch noch haben. Das ist noch so ein großer Batzen, der auch noch mit dazukommt.
Das mit diesen internen Ausbildungen. Ich bin vorhin nämlich an einem Raum vorbeigekommen und da durfte ich auch mal, habe ich ein bisschen reingeguckt und da war eine große, ja, war halt wahrscheinlich mit Beamer dran geworfen und ich habe gesehen, glaube ich zumindest, dass ich das gesehen habe, vielleicht verbesserst du mich gleich und ich habe absoluten Quatsch gesehen, die hatten da gerade eine Weiterbildung in Richtung Erste Hilfe. Es sah so aus, als ob dort jemand sozusagen auf dem Bild auf dem Boden lag, also eine Puppe in dem Fall und dort vielleicht nochmal gezeigt wird, wie vielleicht, was weiß ich, Reanimation funktioniert oder Beatmung oder sowas.
Genau, das ist dadurch, dass wir ja hier in der Dienststelle in Dresden sind, ist heute unten in der Dienststelle ein Erste-Hilfe-Kurs, also betrieblicher Ersthelfer, entweder eine Ausbildung oder eine Fortbildung und die wird bei uns mehrmals die Woche angeboten und die geht heute noch bis 16.30 Uhr und da werden die Teilnehmer in Erster Hilfe geschult, grundgeschult oder fort- und weitergebildet. Da hast du richtig gesehen.
Ach, sehr gut. Ich dachte schon, ich habe ein bisschen an mir gezweifelt. Nee,
das kann dir hier in der Dienststelle öfters passieren.
Ja. Aber das war jetzt tatsächlich sozusagen die Leute von außerhalb und keine interne Weiterbildung.
Das waren alles Teilnehmer, welche von ihren Betrieben oder Einrichtungen geschickt werden. Also die klassische Erste-Hilfe-Ausbildung haben wir auch intern für unsere Mitarbeiter. Bei uns ist es natürlich jeder Mitarbeiter und jeder Haupt- und Ehrenamtliche der Malteser, sollte einen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben und macht es auch. Aber das ist ein ganz normaler betrieblicher Ersthelferkurs unten, wo die Firmen ihre Mitarbeiter schicken, um die neuen Unterrichtseinheiten Erste Hilfe abzuarbeiten.
Sozusagen der absolute Klassiker.
Ja. Klassisches Tagesgeschäft.
Ja. Wie unterscheidet sich denn diese interne Ausbildung? Also gibt es da irgendwelche Unterschiede, wo ihr sagt, na Mensch, ihr seid ja Malteser, irgendwoher kennt ihr es ja sowieso schon die Hälfte. Guck mal, wir machen jetzt eine verkürzte Variante vielleicht oder ihr macht es vielleicht sogar noch strenger. Das kann natürlich auch sein, ne?
Nee, also das machen wir wirklich nicht, weil man darf nie vergessen, von was wir hier reden. Wir reden ja von der Ersten Hilfe, die in vielen Fällen ein Pflasterkleben ist, aber im schlimmsten Falle dazu führen kann, dass wenn man es nicht richtig macht, nicht erkennt, es Menschenleben kostet. Von daher machen wir da keine Abstufungen und sagen, bei unseren Mitarbeitern machen wir es strenger oder bei dem betrieblichen Ersthelfer machen wir es anders. In vielen Fällen ist es so, dass wir unsere Mitarbeiter haupt- und ehrenamtlich in die normalen Kurse mit reinsetzen. Die sitzen halt ganz normal und absolvieren den Kurs. Wenn wir mal nur Kurse machen für Mitarbeiter intern, ist das genau der gleiche Umfang, also 9 Unterrichtseinheiten, a 45 Minuten für interne wie für externe.
Ja. Ich mache mal noch den Schritt zurück. Ich glaube, die meisten ist bekannt, was Erste Hilfe ist. Aber für jemanden, der vielleicht noch nie was davon gehört hat, unter Umständen ja vielleicht auch der ein oder andere Jugendliche, das kann tatsächlich sein. Was heißt denn Erste Hilfe?
Erste Hilfe macht eigentlich derjenige, der als allererstes an diesen Patienten verunfallte, an dieses Opfer herantritt. In vielen Fällen oder auch in vielen Kursen hört man immer mal, ich bin ja nur Ersthelfer. Wenn man es ganz genau nimmt, ist der Ersthelfer, es gibt eine ganz klassische Rettungskette, der Ersthelfer ist das wichtigste Glied in dieser Kette. Der Ersthelfer ist derjenige, der erkennt, dass ein Mensch überhaupt Erste Hilfe benötigt, dass hier Hilfe vonnöten ist, dass man hier unter Umständen eine lebensbedrohliche Verletzung hat, dass man den Rettungsdienst informieren muss. Das ist der Ersthelfer. Wenn der Ersthelfer Dinge falsch einschätzt oder gar nicht erst reagiert, ist es natürlich so, klar, der Rettungsdienst kommt, aber was der Ersthelfer nicht gemacht hat, kann der Rettungsdienst nicht aufholen. Mhm. Ja, und oftmals reden wir hier von wirklich wichtigen 5 Minuten und in den 5 Minuten entscheidet der Ersthelfer, was er macht. Erste Hilfe kann auch jeder machen. Ja, also das ist, ich muss nicht immer dafür eine Ausbildung haben, eine seelische Betreuung, beruhigen und betreuen, dem Betroffenen sagen, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht alleine, auch das ist schon Erste Hilfe. Den Rettungsdienst informieren, es gibt Leute, die können kein Blut sehen, was auch immer, kein Problem, ja, hatten vielleicht noch keinen Kurs, aber beruhigen und betreuen, jemanden eine Decke überwerfen, dafür benötige ich erstmal keinen Lehrgang, also einfach für einen anderen Menschen da sein und da beginnt schon Erste Hilfe.
Das ist ja dann wirklich so ein bisschen eigentlich wie aus dem Bauch raus, ne? Wenn du jetzt mit Menschen umgehst und du siehst, da hat sich, also vielleicht auch mit Kindern, weil wenn man verletzt ist, dann wird man ja vielleicht doch nochmal gedanklich in eine andere Ebene, schiebt man sich vielleicht auch selbst so nach dem Motto, oh nein, es tut so weh und ach, und dann wird man vielleicht auch ein bisschen, ja, jammert halt auch ein bisschen, was okay ist, weil wenn du dir ein Bein gebrochen hat, das tut nun mal weh,
ne? Also, dann ist, glaub ich, da jammern Kinder aber nie so viel. Muss man aus der Erfahrung heraus sagen, Kinder, wenn die sich mal was brechen, die möchten immer tapfer sein. Ja, ziehen natürlich schon ins Gesicht, aber die sind da sehr tapfer. Es gibt natürlich viele Dinge, die du automatisch machst, ohne zu wissen. Also man schneidet sich und du siehst Blut. Na, was macht man denn automatisch? Man nimmt sich ein Zevertuch, ein Küchentuch und drückt die Wunde erstmal ab.
Ja.
Eine ganz einfache Basismaßnahme, was kleine Kinder oder was man grundsätzlich ja schon lernt, es verschluckt sich jemand, der hustet. Automatisch kommt dieser Griff mit der flachen Hand zwischen die Schulterblättern. Das kommt bei vielen automatisch, ohne dass die jetzt erstmal in einem Kurs gesessen haben. Aber es ist halt wirklich so, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist und jeder sollte so einen Erste-Hilfe-Kurs mal besucht haben. Derjenige, der einen Führerschein macht, der muss es eh machen, unter Umständen im Betrieb. Aber selbst wenn ich das weder für einen Führerschein brauche noch für einen Betrieb, es macht mich nicht blöder. Und man muss immer berücksichtigen, derjenige, der Hilfe benötigt, kann auch mal mein Vater, meine Mutter, meine Oma sein auf einem Familienfest, ein Freund, ein Angehöriger auf dem Sportplatz. Und da wäre es dann sehr sinnvoll, dass man Erste Hilfe leisten kann.
Du machst selber auch Erste-Hilfe-Kurse? Also du leitest die auch?
Mit der neuen Funktion jetzt nicht mehr aktiv.
Ja. Okay.
Dafür mache ich andere Kursformate. Aber damit habe ich ganz, ganz klassisch angefangen, mit dem normalen Werdegang, den bei uns ein Ausbilder macht.
Ja. Was sind denn da so die Inhalte? Also was, ne, du hast jetzt gesagt, ne, wir legen ein Tuch vielleicht auf eine Wunde oder wenn jemand schluckt, dann haut man auf den Rücken, ne? Was sind denn da aber noch, was geht denn da noch darüber hinaus? Was ist denn das, warum man überhaupt diese Ausbildung, warum das so wichtig ist, dass sie das noch brauchen, die Menschen?
Du hast 9 Unterrichtseinheiten, die natürlich gefüllt werden müssen. In vielen Dingen ist es so, die Leute verbinden das mit Blutungen, mit Wunden, mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand oder einer Seitenlage. So, und da hört bei vielen dann schon, wenn du jetzt fragen würdest, erklär mir mal Erste Hilfe, da kommt oftmals so, das blutet, das muss ich gucken, dass es stoppt. Da liegt jemand, da muss ich mal was machen. Verätzungen, Verbrühungen, Organspende ist bei uns ein Thema, wird mit angesprochen. Der Umgang mit psychischen Patienten, es ist nicht immer die Schnittwunde. Mhm. Es gibt auch Patienten, die psychische Probleme haben, wo man die Zeit überbrücken muss, bis der Rettungsdienst da ist. Wie gesagt, der Ersthelfer ist der Wichtigste, der die Zeit überbrückt, bis der Rettungsdienst da ist. Das kann das Kind sein, was irgendwas verschluckt hat. Jemand, der Tabletten genommen hat, zu viele genommen hat. Wie versorge ich eine Amputation? Wie versorge ich Brüche? Ja, also ganz viele unterschiedliche, was ist ein Herzinfarkt, Schlaganfall, Krampfanfall. Es ist relativ umfangreich, ein umfangreiches Spektrum. Und somit kriegt man aber auch 9 Stunden Unterrichtseinheiten gefüllt.
Ja, und soweit ich das weiß, du sagst ja auch natürlich, ne, betriebliche Sachen, gibt es je nachdem, in welchem Betrieb man arbeitet, unterschiedliche Erste-Hilfe-Kurse?
Nein.
Wie? Nein?
Nein.
Okay, jetzt bin ich verwirrt.
Jetzt
hast du es geschafft.
Kein Problem. Grundsätzlich ist es so, dass die Berufsgenossenschaften sich mit vielen Verbänden zusammentun und daraus ein Konzept erarbeiten, was ist der Bestandteil in einem Erste-Hilfe-Kurs. Und alle Hilfsorganisationen, alle privaten Anbieter bilden alle die gleichen Inhalte aus. Und da ist es egal, ob es der Schreiner ist, ob es der Elektriker ist, ob es der Einzelhandelskaufmann ist, die Inhalte sind grundsätzlich immer gleich. Was wir natürlich auch machen, und das machen auch viele andere, wir gucken immer, dass wir so ein bisschen die Bedürfnisse des Betriebes anpassen. Ja, du hast Betriebe, Elektroinstallationsbetriebe oder die viel mit Metall arbeiten, wo du sagst, da sind Schnittwunden höher. Wir versuchen immer auf die Bedürfnisse einzugehen, allerdings sind die 9 UEs inhaltlich vorgegeben. Da ist nicht viel Platz, nach rechts und nach links zu gehen.
Also ist es eher so eine Art Schwerpunktverlagerung vielleicht dann sozusagen?
So in der Art.
Ich komme halt drauf, ne, ich muss auch alle 2 Jahre mache ich betrieblichen Ersthelfer, aber eben für Kinder. Und ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht daran großartig erinnern. Natürlich, es wurde mal angeschnitten, aber was passiert, keine Ahnung, wenn da eine Kreissäge oder so im Spiel ist oder ähnliches, ne? Das sind halt Sachen, die passieren halt bei uns nicht. Ne?
Du hast für Kinder nochmal ein separates Kursmodul.
Ne?
Du hast das, wovon wir jetzt geredet haben, ist der allgemeine, normale, betriebliche Ersthelfer. Was es dann noch an Kursformaten gibt, ist Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Da geht man dann nochmal ein bisschen intensiver auf das Thematik Kind ein. Mhm. Ein großer Bestandteil ist trotzdem der normale betriebliche Ersthelfer, ja, weil der Bewusstlose kann auch dein Kollege sein.
Ja, ja.
Und ein gewisser Anteil dieses Kurses besteht wirklich auf Kinderkrankheiten, Kindernotfälle, Fieberkrämpfe, Pseudokorbanfälle, wie wird eine Herz-Lungen-Wiederbelebung bei einem Kind gemacht. Und das kannst du erweitern auf ganz viele Formate. Erste Hilfe für Senioren, Erste Hilfe am Hund. Mittlerweile gibt es so viele Erste Hilfe Outdoor, ja, also ganz, ja, auch ganz viele Kursformate. Das ist jetzt ein Format, was wir noch nicht anbieten.
Also ich gucke gerade ganz komisch, weil
Outdoor. Du, ne, es Outdoor. Findet auch Outdoor statt.
Das heißt, jetzt so beim Wandern oder was?
Genau.
Ah, okay.
Und es gibt einige, die das anbieten. Und das kann man sich dann wirklich so vorstellen, wie man es unter Umständen manchmal aus Filmen kennt. Rechts ein Stock, links ein Stock, eine Fixierbinde.
Ah, ja, ja.
Und dann geht das
los. Okay.
Aber es ist natürlich Outdoor was anderes. Du bist irgendwo im Wald, hast kein Handynetz und musst versuchen, denjenigen, mit dem du da weg bist, einen Beinbruch irgendwie ins Tal zu kriegen.
Da kriege ich Flashbacks. Ich hatte so eine ähnliche Situation tatsächlich gehabt. Also da ist ein, der hat, Kumpel von mir hat sich ein bisschen übernommen und ist dann bewusstlos geworden. Und wir waren irgendwo mitten in Tschechien gewesen. Da gab's Handynetz. Da waren auch glücklicherweise andere Leute, die dann dort in Tschechien noch einen Rettungsdienst geholt haben. Aber den Kollegen erstmal wieder aufzupäppeln, glücklicherweise ohne Verband und dies, das, ne? Aber du bist dann doch schon ein bisschen arg hilflos, sag ich mal.
Dafür ist es aber ja auch gedacht, auch die erste Hilfe. Es ist natürlich so, es gibt immer Momente, Situationen, wo du, klar, wir haben eine super Infrastruktur, wir haben einen Rettungsdienst, es ist alles, es passt alles, es funktioniert alles. Aber jetzt haben wir Stromausfall. Das gab es jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr natürlich was passiert bei einem Blackout. Versuch da mal den Rettungsdienst zu kriegen. Das wird unter Umständen schwierig. Mhm. Von daher bist du schon auf der sicheren Seite, wenn du sagst, okay, ich kann hier erstmal eine Erstversorgung eigenständig übernehmen.
Gibt es auch dann direkt auch so ein Modul Autofahrer? Oder ist das auch wirklich, ist es wirklich für alle dasselbe?
Es ist mittlerweile für alle gleich. Also wer es noch von früheren Tagen kennt, es gab damals diese lebensrettenden Sofortmaßnahmen, die waren hauptsächlich so für die Führerscheinteilnehmer. Dann gab es unterschiedliche Kursformate. Der Erste-Hilfe-Kurs damals war auch wirklich 16 Unterrichtseinheiten.
Oha,
der also ging länger. Zwei Tage. Und irgendwann haben die sich halt wirklich alle mal zusammengesetzt und haben es vereinheitlicht, dass man sagt, es ist egal, ob es der Motorradfahrer ist, ob es der Autofahrer ist, ob es der aus dem Betrieb ist. Die Basismaßnahmen der Ersten Hilfe sind bei allen gleich. Ja. Ein Bewusstloser ist ein Bewusstloser. Ob der Bewusstlose im Straßenverkehr liegt, ob er in deiner Firma liegt oder in einer Tageseinrichtung oder zu Hause, der Bewusstlose ist bewusstlos. Mhm. Die Schnittwunde ist genau identisch mit allen anderen Schnittwunden. Eine Wunde ist, da kommt Blut raus, die muss versorgt werden. Und somit haben sie es einfach wirklich auf 9 Unterrichtseinheiten gemacht, um auch viele Dinge rauszunehmen. In diesen 16 war natürlich viel Wissen drin. Was hat denn der Ersthelfer? Es ist für uns aus dem Rettungsdienst, die aus dem Rettungsdienst kommen oder dort arbeiten, ist Tagesgeschäft. Wir sehen eine Wunde, verarbeiten die. Der Ersthelfer, wenn er Glück hat, kommt dann nie in die Situation. Aber wenn er mal in so eine Situation kommt, ist er aufgeregt. Und wenn der dann zu viel Wissen hat, wie war das jetzt? Ah, muss ich das? Ah, nee, es ist das. Ah, ich muss doch das zuerst machen. Wenige Informationen reichen in vielen Fällen aus, um den Patienten adäquat zu versorgen.
Ja.
Und das reicht auch vollkommen aus.
Das sehe ich mich komplett. Also wenn ich jetzt wirklich vor einem Motorradfahrer, das ist so dieses Ding, wenn ich da davor sitze und dann wird der immer wieder geändert, muss ich den Helm jetzt abnehmen? Nee, warte mal, muss ich den abmachen? Genau. Muss ich den dran lassen? Ach Mensch, wie war denn das? Und das war aber der Kurs und dann haben die das wieder geändert, dann wurde es ja irgendwie wieder geändert. Also ich kann es dir jetzt tatsächlich nicht beantworten. Ich würde sagen, Helm drauf lassen.
Weißt du, wer dir das sensationell beantworten kann?
Der, wenn der noch nicht bewusstlos ist, er wahrscheinlich selbst, oder?
Genau, also bei einem das ist oftmals in vielen Kursen kommt der Motorradfahrer immer.
Ja.
Helm ab, Helm drauf, Helm ab, Helm drauf, weil es hat sich vieles geändert. Mhm. Wenn der Motorradfahrer mit mir spricht, entscheidet er es.
Ja.
Punkt.
Ja, natürlich.
Ist der Motorradfahrer nicht ansprechbar, vermeintlich bewusstlos, muss der Helm runter.
Okay.
So, und da gibt's Mythen. Na, wenn ich den Helm dann abnehme, dann passiert das und das.
Die Halswirbelsäule.
Genau, die bricht. Nein. Okay. Also natürlich, wenn du den Helm in Gewinderichtung abdrehst, dann passiert das. Aber du, die Leute haben auch Angst, was falsch zu machen. Du kannst nichts falsch machen bei der Ersten Hilfe. Das geht nicht. Mhm. Du denkst ja auch dabei. Es ist ja nicht so, wenn du Erste Hilfe leistest, dass du dein Kopf ausschaltest und sagst, du arbeitest instinktiv und machst halt Maßnahmen und du kannst nichts falsch machen. Was du falsch machen kannst, ist nichts zu tun.
Ja.
Und das ist leider oftmals der Fall.
Bieten die Malteser eigentlich auch Erste-Hilfe-Kurse für Kinder an? Also nicht für uns, sondern direkt für Kinder?
Ja, das ist so die erste Stufe, womit wir anfangen. Also das allererste, was wir in vielen Einrichtungen machen, das machen wirklich viele Dienststellen, oftmals gepaart mit den Einsatzdiensten zusammen oder mit dem Rettungsdienst, dass wir in Kindergärten gehen und denen einfach mal da grundsätzlich schon mal das Auto zeigen. Na, du hast natürlich bei den kleinen Kindern das Glück, großes Auto, blaues Licht, hast du schon gewonnen.
Ja.
Und zeigen denen erstmal, dass die grundsätzlich auch keine Angst vor dem Rettungsdienst haben müssen. Na, also dass die wissen, was kommt da, was haben die für Gerätschaften. Und dann verbinden wir das, bei uns heißt das Abenteuer helfen. Und fangen schon im Kindergartenalter damit an, denen einfach mal zu zeigen, was ist die 112, wie müsst ihr euch bemerkbar machen, wie kann man einen Verband machen. Und je nachdem, wenn die Kinder immer älter werden, nimmst du immer noch ein, zwei Schritte mit dazu, ja, und machst wirklich Abenteuer helfen für kleine Kinder. Mhm. Und ziehst hier damit sozusagen natürlich auch deinen eigenen Nachwuchs ran. Also wir fangen oftmals in Kindergärten an. Dann bilden wir die über eine gewisse Zeit lang aus. Dann sind es kleine Helfer, die helfen uns dann. Dann gibt es Schulsanitätsdienst, wo die Leute ausgebildet werden. Also wir fangen wirklich schon im Kindergarten damit an, denen mal zu zeigen, wie man einen Verband machen kann. Und wenn die das dann können und machen das mal, dann sind es die stolzesten Kinder, die du erstmal finden kannst.
Absolut.
Und damit musst du auch anfangen. Du musst anfangen, dass das für kleine Kinder schon normal ist. Du musst in diesem Alter anfangen, dass die sehen, einen Verband zu machen oder mal an jemanden zu rütteln und zu gucken, ob der noch da ist, dass das was vollkommen Normales ist. Das hat man viele, viele Jahre verpasst. Wenn wir damit anfangen und sagt, das kommt in die Schulen, das ist ja auch mal im Gespräch gewesen, das vielleicht als Fach mit anzubieten oder das ist so ein Pflichtfach, würden wir uns viele Schwierigkeiten ersparen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem sind dann Kinder ja im Zweifel ja auch nochmal, ne, die haben sich das super gemerkt gerade, ne, die erinnern sich wahrscheinlich einfach nur noch, an Blaulicht, zack, okay, ich muss das und das machen. Das ist dann sozusagen einfach mein Ding jetzt. Und wenn es nur die 112 rufen ist, ich glaube, damit haben die Kinder tatsächlich echt ziemlich gut gewonnen, letzten Endes, ne?
Ungemein, da beginnt ja schon die Erste Hilfe. Oftmals ist es so, ja, was ist denn Erste Hilfe? Ich muss hier irgendwas machen. Nee, das Wichtigste ist erstmal einen Rettungsdienst zu informieren. Und ganz wichtig ist es halt auch, dass die Kinder schon wissen, und das lernen die bei uns, wie heißen die, wo wohnen die, wie ist die Nummer vom Rettungsdienst? Auch ein 5-jähriges Kind kann die 112 wählen. Der Disponent wird fragen und wird feststellen, da ist ein kleines Kind dran. Und wenn das kleine Kind dann sagen kann, ich bin Thomas Müller und wohne auf der Leipziger Straße 33 in Dresden, meine Mama liegt hier, viel mehr Informationen braucht der Disponent nicht.
Hm.
Und der Mutter wird geholfen.
Auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war, du sagtest zwar, dass das wurde sehr lange vernachlässigt, weil ich, wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, fällt mir tatsächlich ein, wir hatten auch mal so einen Erste-Hilfe-Kurs. Und da haben die eine, das war völlig abstrus, die haben uns Kaugummis gegeben, die mussten wir kauen, dann haben wir die uns auf die Haut geklebt und die wurde dann irgendwie mit roter Farbe irgendwie bepinselt und das war sozusagen unsere Wunde, die wir dann im Nachhinein dann notversorgt haben, so als Kinder. Ne?
Kannst du auch mal, mittlerweile ist man ein bisschen moderner, das heißt, du hast so kleine Wunden zum Draufkleben, aber das bringen wir halt eben wirklich den kleinen Kindern im Kindergarten auch wirklich schon bei. Ne? Bei uns kriegen sie dann auch immer noch eine Trillerpfeife, dass sie um Hilfe rufen können. Ja, aus eigener Erfahrung, verteile so eine Trillerpfeife bitte erst am Ende des Lehrgangs und nicht am Anfang. Ich habe es erfahren, dass es nicht so gut ist.
Ja. Was mir gerade noch bei Kindern auch, oder generell auch einfällt, wie lehrt ihr denn das, dass die Menschen sich bemerkbar machen? Tatsächlich sagen wir den Kindern, okay, pass auf, es ist was passiert, ruft nicht nach Hilfe, sondern ruft Feuer. Hast du das schon mal gehört?
Nein. Wir erklären den Leuten, egal in welchem Kurs, laut um Hilfe zu rufen. Auch das erklären wir auch den Kindern, auch in Tageseinrichtungen, einfach wirklich laut um Hilfe rufen, den Kindern auch oftmals erklären, holen Erwachsenen Ja. Wir sagen dann nicht, hol einen Betreuer oder einen Erzieher. Die laufen sonst an eventuell einem Elternteil, was da gerade sein Kind abholt, vorbei. Und wir haben denen ja nur gesagt, hol bitte, schrei laut um Hilfe und hol einen Erwachsenen dazu.
Okay, also bei uns wurde das damals auch in einem anderen Erste-Hilfe-Kurs tatsächlich erklärt, man soll lieber Feuer rufen, weil auf Feuer reagieren die Menschen wohl eher als auf Hilfe, weil Kinder auch mal im Spiel einfach nur Hilfe rufen. Und man denkt dann, aber es könnte vielleicht
Kinder nicht Kinder können auch im Spiel Feuer rufen.
Das stimmt.
Das kann ja auch passieren, weil die gerade Feuerwehr spielen. Draußen mit dem Gardena Gartenschlauch.
Wenn man keine Schleichwerbung machen. Wenn man jetzt schon ein bisschen älter ist als, weiß nicht, Kindesalter. Wobei, wann kriegen die ersten Kinder ihre Handys, ihre Smartphones? Wie hast du es gemacht?
Oh, bei mir ist
oder es... Oder ist noch gar nicht so weit?
Nein, nein, nein. Das wird so schnell auch erstmal nicht kommen. Aber heutzutage, ich denke, ja, 10, also ich kenne Kinder, die haben mit 10, 11, 12 schon das erste Smartphone.
Ja, und da gibt es ja, habe ich gelesen, bei uns, bei euch auf der Seite, bei den Maltesern, es gibt eine Erste-Hilfe-App.
Ja.
Also ich sag mal so, die Generation, die jetzt so heranwächst, die sind ja teilweise wirklich firm und ich würde mich jetzt schon als relativ technisch versiert bezeichnen. Allerdings habe selbst ich noch Dinge beigebracht bekommen, dass ich dann sage, ach du meine Güte, jetzt werde ich wohl doch alt. Manchmal fühle ich mich noch gar nicht so alt. Aber die sind doch wahrscheinlich dann schon eher in der Lage, so eine App zu benutzen. Mich würde ja mal interessieren, was ist das? Was steht denn da drin? Wofür ist denn das gut? Was ist denn da der große Vorteil?
Es gab bis vor einigen Jahren oder bis vor gar nicht allzu langer Zeit gab es immer diese schönen kleinen Heftchen. Wenn du
den
Hilfekurs besucht hast, genau. Wo sind denn die Heftchen meistens gelandet?
In meinem Rucksack, damit ich die immer griffbereit habe.
Genau, aber du bist ja auch manchmal ohne Rucksack unterwegs. Nein, sind wir ganz ehrlich, in vielen Fällen waren die Heftchen schön, da hat man mal reingeguckt, während dem Kurs, so nach dem Motto, stimmt das, was der da erzählt? Und danach waren die Hefte weg.
Ja.
Die sind irgendwo in Ablage, Papierkorb oder wo auch immer. Unter Umständen hat man das Heftchen auch noch von vor 30 Jahren.
Ja.
Wir hatten das Thema eben beim Motorradfahrer. Mhm. Wie mache ich das jetzt? In dem Heftchen steht das drin, was vor 30 Jahren passiert ist. In der heutigen Zeit ohne Apps geht's gar nicht. Wir haben für alles Apps. Die Kinder, aber auch die Erwachsenen, auch die ältere Generation, die können mit Handys wunderbar, sind fast viel am Handy und können mit einer App wunderbar ausgehen. Oder kommen mit einer App wunderbar klar. Was macht unsere Erste-Hilfe-App? Alles das, was in dem Heftchen steht, steht auch in der App drin. Das heißt, ich kann über jedes Krankheitsbild, über jeden Notfall kann ich mich informieren. Ich bin vielleicht gerade auf dem Weg nach Hause in der Bahn und habe Langeweile und komme gerade vom Erste-Hilfe-Kurs und gucke mir das Ganze nochmal an. Oder ich sehe, dass irgendwo jemand gerade Hilfe benötigt, muss aber nicht einschreiten, weil schon jemand anders da ist. Einfach mal in die App nachgucken, was würde ich denn jetzt machen, was müsste ich denn jetzt machen? Der Vorteil ist natürlich bei der App, wenn sich irgendwas verändert, wird es mit einem neuen Update grundsätzlich in der App auch umgeändert. Das heißt, bei der Reanimation zum Beispiel, also Herz-Lungen-Wiederbelebung, 30 Mal drücken, zweimal beatmen, jetzt würde es auf, was auch immer, 40,6 gehen, würde es in der App grundsätzlich immer wieder geändert werden. Ich habe die Möglichkeit, aus der App heraus den Rettungsdienst, also den Notruf zu wählen. Ich habe eine Situation, da bin ich mir gerade nicht sicher, was ist es denn, kann in meiner App nachgucken und sage, oh, es könnte doch aus einem Herzinfarkt sein, ein Schlaganfall, und gehe dann direkt auf den Notrufknopf und wähle von da aus heraus den Rettungsdienst. Ich habe in der App die Möglichkeit, mir Kurse zu suchen, weil ich gucke durch mein Handy durch und sehe, dass die Erste Hilfe in der App und sage, oh, schon lange her gewesen, gucke in die App rein, habe die Möglichkeit, Kurse zu buchen. Also so eine App ist heutzutage, wir wollen natürlich auch gucken, dass wir jüngere Erste Helfer dazu motivieren, sich mit dem Thema Erste Hilfe zu beschäftigen, und da kommst du heutzutage um eine App nicht drum rum.
Ja, wahrscheinlich. Aber du hast ja vorhin gesagt, ne, die ersten 5 Minuten sind entscheidend. Dauert das dann nicht manchmal ein bisschen zu lange? Oh Mensch, warte mal, ich hatte Erste-Hilfe-Kurs. Erstmal Handy raus, entsperren. Der Fingerabdrucksensor funktioniert nicht richtig, weil warum auch immer. Face-ID erkennt dich nicht, weil du komplett verschwitzt bist. Also Code eingeben, dann die App raussuchen, die im Zweifel nicht auf dem Startbildschirm ist, weil so oft brauche ich die ja nicht. Dann muss ich die erstmal raussuchen, finde ich nicht gleich.
Bevor er gar nichts macht?
Okay. Das ist natürlich ein Argument, ja, das stimmt.
Viele Dinge passieren automatisch. Er wählt vielleicht schon eigenständig den Rettungsdienst oder rüttelt mal oder fragt mal am Patienten. Aber das Heft hätte ich nicht bei, also kann ich nicht gucken. Wie gesagt, viele sind unsicher, wissen nicht, was sie machen wollen, haben Angst, dass sie was falsch machen. Dann, natürlich sind die ersten 5 Minuten entscheidend, aber vielleicht braucht er 45 Sekunden, bis er es entsperrt hat. Es sind auch viele Dinge da, wo du sagst, muss nicht für den akuten Notfall sein, aber einfach nochmal reingucken, ja, sich immer mal wieder informieren, ist wichtig.
Also ich will die App überhaupt nicht schlecht reden. Du kannst auch dein Heftchen haben und das ist irgendwo im Rucksack verramscht und dann musst du erstmal alles raus und die Trinkflasche. Und
da suchst du erstmal die Seite.
Ja, genau. Dann suchst du erstmal die Seite.
Hier in der App ist es relativ einfach und du wirst es sehr schnell finden.
Also, großer Aufruf an alle, holt euch diese App. Ich habe sie mir tatsächlich auch runtergeladen. Kann ich dir sofort zeigen. Ja, also das
kontrollieren wir dann gleich im Nachgang auch mal. Also wie gesagt, es ist 1000 Apps auf dem Handy und da macht eine App mache ich jetzt nicht, aber es ist halt wirklich was Wichtiges, erst recht, weil wir damit nicht alltäglich zu tun haben.
Ja. Aber du hast, würde dir das, bist du schon mal selbst in eine Ersthelfersituation gekommen?
Ja. Das ist durchaus schon mal passiert. Ich glaube sogar zweimal. Einmal musste ich grundsätzlich gar nichts machen, weil ich aus einer relativ guten Entfernung gesehen habe, dass der Rettungsdienst kommt und in dem Moment brauchte ich da jetzt nicht mehr irgendwie einsteigen. Und bin aber privat wirklich schon zu einem Krampfanfallpatienten dazugekommen, hatte da das große Glück, dass ich schon medizinisch ausgebildet war. Aber es kann halt überall und immer passieren. Es gibt jetzt nicht, wo ich sage, zu Hause, privat, beim Wandern, überall kann ein Notfall passieren. Der Herzinfarkt sucht sich keine Tages-, keine Nachtzeit aus. Der passiert da, wo er gerade kommt. Hm. Ja, also erste Hilfe kann jeden treffen.
Ja. Also mir ist tatsächlich einmal, da war ich wirklich wahnsinnig froh, dass ich dieses Wissen auch hatte. Also das hilft einem wirklich, wie du sagst, ungemein. Es war tatsächlich nach dem Dynamo-Spiel gewesen. Alle sind nochmal irgendwie bei Burger King gewesen. Ich auch, aber ich war nicht beim Dynamo-Spiel. Nur das, ne? So. Und ich stand auch in der Burger King-Reihe. Ich dachte, Mensch, heute mal mit dem Großen bin ich unterwegs in der Stadt. Blöderweise war das Spiel. Es hat mich ein bisschen genervt. Und vor mir bricht tatsächlich ein Jugendlicher einfach, der fällt einfach um, sackt in sich zusammen. Mhm. Keine Ahnung, wie alt er gewesen sein wird, 16 oder so. Und ich habe erstmal geguckt, ne? Atmung kontrolliert. Das ist so das Erste. Du kontrollierst mich sofort, wenn ich falsch sage. Ne? Ich versuche jetzt mein Wissen anzuwenden.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie die genaue Vorgehensweise beim Auffinden einer Person ist.
Genau, erstmal gucken, ob er ansprechbar ist. War er in dem Falle nicht, das war relativ klar in der Situation. Ja. Dann habe ich geguckt, ob er atmet. Das heißt, ich habe dann meinen Kopf genommen, habe ihn in Bauchrichtung gedreht und habe geguckt, ob sich sein Bauch hebt und ob er Atem mir entgegenwirft.
Und was hast du noch dabei gemacht bei dieser Atemkontrolle? Weil es fehlt jetzt der wichtigste Bestandteil dieser Atemkontrolle. Hast du mit dem Kopf irgendwas Besonderes gemacht?
Ach so, ja, natürlich, du musst die Atemwege freimachen. Also ja, ich habe ihn tatsächlich überstreckt. Das habe ich wirklich gemacht.
Das ist gut, das muss man nur nochmal erwähnen.
Richtig. Ja,
also Kopf überstrecken, damit die Zunge sich nicht vor die Atemwege legt.
Genau. Also das habe ich tatsächlich gemacht. Das war eins der wichtigsten Sachen, die ich mir sowieso gemerkt habe. Kopf immer überstrecken, immer. Egal, auch was mit der Halswirbelsäule wohl ist.
Leben vor Lähmung.
Genau, also Kopf überstrecken, ganz wichtig. Und dann habe ich ihn mir genommen, was heißt genommen, dann habe ich gemerkt, okay, er atmet, also stabile Seitenlage.
Wie lange hast denn du die Atemkontrolle gemacht?
Boah, das
jetzt sag nicht, bis er wieder geatmet hat.
Ja? Nein.
Für alle 10 Sekunden.
10 Sekunden.
Diese 10 Sekunden auch wirklich Zeit nehmen, weil mit diesen 10 Sekunden entscheidest du, ist er bewusstlos oder ist er nicht bewusstlos und ich muss hier weitere Maßnahmen machen. Also 10 Sekunden wirklich Zeit nehmen.
Ja.
In diesen 10 Sekunden sollte er 2-mal atmen.
Also ich würde jetzt behaupten, er hat mindestens 2 oder 3-mal geatmet. Ob das jetzt 10 Sekunden waren,
dann ist es in Ordnung. Aber man sagt 10 Sekunden, in diesen 10 Sekunden 2-mal atmen, das Ganze mal 6. So die normalen Atemzüge eines Menschen sind ungefähr 12 bis 16-mal.
Ja, genau. Und dann habe ich ihn genommen und habe stabile Seitenlage bei ihm gemacht. Also wir standen blöderweise wirklich direkt vor der Kasse. Er wäre eigentlich als nächstes dran gewesen und fällt zusammen. Nur ganz kurz, falls irgendjemand denkt, oh nein, was war mit dem Jugendlichen? Er ist danach auch wieder, nachdem er in der stabilen Seitenlage war, ganz normal wieder wach geworden, hat sich dann herausgestellt, er hat einfach nichts getrunken gehabt tatsächlich. Und dadurch, dass so viele Leute drumherum waren, ist es wirklich auch so gewesen, dass auch sehr schnell, also die Polizei war sowieso vor Ort gewesen, die haben den dann auch mitgenommen gehabt, ja. Der Rettungswagen war auch relativ schnell dann auch da. Genau. Und ich habe dem im Vorfeld sogar noch vorgelassen, weil die den Zug in 5 Minuten bekommen wollten, wussten aber unbedingt noch mal was essen.
Jetzt hat er nicht mehr bekommen.
Nee, das hat er sowohl den Zug nicht, als auch das Essen tatsächlich nicht. Also.
Aber wir reden hier von der Seitenlage. Wie lange hat das Ganze gedauert bei dir? Von Atemkontrolle bis in die Seitenlage?
Also ich sage mal, aber das ist schon eine Weile her, aber ich würde sagen, wenn es 2 Minuten waren, war es viel. Mhm. Also ich weiß, wie eine Seitenlage funktioniert. Also das habe ich mir wirklich gut eingeprägt und von daher glaube ich, hat das, ich hoffe, ich habe jetzt was Richtiges gesagt.
Alles gut, 2 Minuten deiner Zeit investiert und Menschenleben gerettet. Ja, das ist immer, und es ist nicht schwer. Man muss es nur wissen, man muss es wollen. Das ist ja oftmals auch das Problem. Da stehen 30 Mann drumherum und heutzutage darf man so sagen, da ist das Handy schneller draußen und der Notfall ist schneller irgendwo hochgeladen. Mhm. Aber eine Maßnahme zu ergreifen und das, was ihr gemacht habt oder du dann gemacht hast, war sensationell. In dem Moment hast du Menschenleben gerettet. Das kann immer passieren. Deswegen machen wir ja die Seitenlage, dass wenn ein Patient aspirieren sollte, also erbrechen, dass das Erbrochene rauslaufen kann und er somit nicht an dem Erbrochenen erstickt. Mhm. Und damit hast du Menschenleben gerettet. Das war bei mir damals der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich gesagt habe, ich möchte Ausbilder werden, weil es eine Situation im Rettungsdienst gab, wo ich herkomme, da hat es nicht funktioniert. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, Seitenlage.
Es fühlte sich aber irgendwie nicht so an, muss ich gestehen. Es fühlte sich irgendwie so an, du sagst dem Motto, naja, ich lerne das alle 2 Jahre mal. Ne? Also wenn du sagst, jetzt Menschenleben retten, dann wäre ich gleich mal 2 Meter größer, weil dann denke ich mir so, wow, krass, wirklich? Und dann werde ich wieder ziemlich demütig und sage so, weiß nicht, das waren so ganz normale Handgriffe. Also wenn man das immer wieder und immer wieder übt und immer wieder auch anwenden kann, auch für alle da draußen, die das jetzt gerade hören, macht das. Das hat
trotzdem hast du ihm damit Effekt. Das Leben gerettet. Also alles andere wäre jetzt gelogen. Einen Bewusstlosen nicht in die Seitenlage zu machen, deswegen Seitenlage ist eine ganz einfache Maßnahme. Aber damit sorgst du dafür, dass die Atemwege frei sind, der Patient in seinem bewusstlosen Status weiter atmen kann und damit rettest du ein Menschenleben. Ganz wichtige Basismaßnahme, viele haben Angst davor, eine Seitenlage. In dem Moment sorge ich dafür, dass die Atemwege des Patienten frei sind und habe ein Menschenleben gerettet.
Ja.
Was ist denn, wenn der jetzt, du weißt ja nicht, warum er zusammengebrochen ist. Vielleicht hat er noch einen Bonbon im Mund gehabt, Bonbon hat sich verlegt oder was auch immer. Du hast dem ein Menschenleben gerettet. Ob du dich danach jetzt gefühlt hast, wie der Große. Ich sag dir jetzt, das hast du getan und dann ist das gut. Und das kann jeder. Und
ja.
Da ist egal wie alt, gibt es eigentlich keine Grenze. Jeder kann das und jeder kann auch eine Seitenlage.
Ein Punkt, der mir da wirklich auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist die Menschen drumherum. Also es kam dann noch eine Person auf jeden Fall, die auch noch mithelfen wollte. Das fand ich auch super. Das große Problem war, es waren halt viele Menschen und es gab halt eben auch Leute, die waren extrem ungeduldig und haben dann auch, ich war dann wirklich ein bisschen sauer und habe dann gesagt, sag mal, hier ist gerade jemand zusammengebrochen. Vielleicht hast du gerade mal andere Probleme, ob du jetzt einen Zug bekommst oder nicht.
Stört leider heutzutage manche Menschen nicht.
War ich ein bisschen sauer auf die Person dann? Also, ne, das ist ein Ding, weil die sich halt drüber aufgeregt hat, dass die Schlange nicht weiterging. Also, weiß ich nicht. Also, das war jetzt eine sehr spezielle Situation, aber ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, generell im Rettungsdienst ist das ja immer mal ein Thema.
Passiert immer wieder aktuell, ich glaube, vor 4 Tagen gewesen bei den Kollegen in Erfurt. Da stand der Rettungswagen etwas ungünstig, weil sie ein Menschenleben retten wollten. Es kamen andere Fahrzeuge nicht vorbei, endete darin, dass der Rettungswagen einen kaputten Seitenschaden hatte, weil man einen Gegenstand durch die Scheibe geschmissen hat, weil der Rettungswagen im Weg stand. Somit konnte dieser Rettungswagen nicht weiterfahren, konnte den Notfallpatienten nicht transportieren, musste ein zweites Rettungsmittel holen. Das ist keine Seltenheit. Also egal, ob es die Gaffer sind oder wir stehen mit dem Rettungsdienst blöde, Leute wollen den Rettungswagen wegfahren, weil die heutzutage alle keine Zeit haben, ungeduldig sind. An jeden lieben gerne da draußen, wenn irgendwo ein Auto steht mit einem blauen Licht, hat das immer einen Grund. Und wir parken nicht, weil wir vor lauter Blödheit nicht wissen, was wir machen sollen, auf der Wilsdorfer Straße und machen den Verkehr dicht. Das hat seinen Grund. Wenn wir irgendwo anders parken könnten, würden wir das tun. Manchmal geht's einfach nicht. Und hier geht's um Menschenleben. Und immer berücksichtigen, es könnte auch das eigene Leben sein, was wir da gerade retten.
Ja. Oder das von einem Verwandten.
Oder das von einem Verwandten.
Meine Frage ist nur, wollen wir nochmal durchspielen, was wäre, wenn jetzt ein Bewusstloser wirklich nicht, also nicht atmet? Weiß ich nicht. Also meine Überlegung war dann dahingehend, vielleicht ist es zu nah, vielleicht für einige zu traumatisch oder sowas.
Das kann auch passieren.
Das muss ich jetzt, wollte ich jetzt ehrlich gesagt vermeiden. Ich erinnere mich nämlich an einen Kurs, da war eine Kollegin von mir, die ist dann heulend rausgegangen, als ums Thema Schlaganfall ging.
Hast du nicht allzu selten. Also es passiert immer mal wieder, entweder bei Herzinfarkten, Schlaganfällen oder auch bei der klassischen Herz-Lungen-Wiederbelebung. Mhm. Dann manchmal passiert es, dass der Teilnehmer aufsteht und rausgeht. Du siehst es oftmals an Gesichtsausdrücken, dass da sowas schon mal vorgefallen ist.
Ja, ja. Genau, also ich will jetzt
bietest deine Hilfe an, ne, und versuchst das in der Pause dann nochmal zu klären. Mhm. Oftmals ist es dann, ich habe auch schon eine Teilnehmerin gehabt, die fing dann auch wirklich im Kurs an zu weinen und ich habe dann gefragt, ob sie rausgehen möchte oder ob ich irgendwie helfen kann und dann sagt sie, nee und machen Sie mal bitte weiter und dann haben wir das Thema durchgeschoben. Das Thema war zu Ende, sie hat das praktisch auch wirklich durchgeführt und dann sagte sie zu mir, dass sie einfach nochmal eine Bestätigung brauchte. Jetzt erstmal perplex und sagte, für was brauchten Sie denn eine Bestätigung? Und dann hat sie mir erklärt, dass sie das bei ihrem Vater genauso durchgeführt hat und wollte nochmal für sich auch eine Bestätigung haben, dass sie alle Maßnahmen richtig gemacht hat. Mhm. Puh, ich dachte, straff.
Ja.
Straff, straffe Nummer.
Starke Geschichte auf jeden Fall. Wow. Ja. Was sagst denn du zu der Aussage, Erste-Hilfe-Maßnahmen bringen nichts? Herz-Lungen-Wiederbelebung gab es eine Statistik jetzt vor kurzem, habe ich im Radio gehört tatsächlich, wurde gesagt, also entweder es wird nicht gemacht oder es wird falsch gemacht und es wurden im Prinzip, weiß nicht, 2 von 10 überhaupt durch sowas gerettet. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen arg demotivierend, wenn du sagst, ne, du sagst immer wieder gerade, Erste-Hilfe-Kurs, das sollte jeder unbedingt machen. Dann höre ich so eine Nachricht und denke mir, ja super, dann kann ich es auch lassen.
Schwierig. Warum Frage. Gibt's? Ja, nee. Aber wenn Erste Hilfe nichts bringt, bringt der Rettungsdienst auch nichts. Warum rufe ich ihn dann? Also es ist immer, man muss sich einem bewusst sein, und das sind auch die Kollegen im Rettungsdienst, wir können leider nicht jeden retten. Auch wenn es der größte Wunsch von uns allen ist, nicht jede Reanimation ist erfolgreich. Es gibt Herzinfarktpatienten, Verkehrsunfälle, denen können wir leider nicht mehr helfen. Aber das weiß ich vorher nicht. Wie wir oder der Rettungsdienst gibt bei jedem Patienten 100% und der Ersthelfer muss es genauso machen. Ja, vielleicht 2 von 10 überleben einen Herz-Kreislauf-Stillstand nur. Woher weißt denn du als Ersthelfer, ob der zu den 8 gehört oder zu den 2 gehört?
Ja. Zugegeben, die Zahl ist gerade fiktiv, die habe ich mir jetzt ausgedacht, ne, ob das jetzt 3 von 10, aber die war ziemlich niedrig gewesen. Ne?
Das ist auch so. Man muss halt einfach mal gucken, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Patienten, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat und liegt da. So. Und man wartet, bis der Rettungsdienst kommt und der Rettungsdienst ist der Erste, der an diesem Patienten diese Maßnahmen übernimmt. Haben wir eine Überlebenschance von 0,7% an dem Patienten? 0,7.
Das ist wenig.
Bitte, würde ich jetzt bitte sagen. Dran denken, genau. Wir brauchen 10 Minuten. Das sind im Übrigen auch 10 Minuten, wo das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wird. Das heißt, Hirnschädigung kann sich jeder jetzt gerade ausmalen, was passiert mit diesem Menschen. Wir entscheiden das aber nicht. Wir versuchen immer, auch 0,7% sind 0,7%. Das heißt, der Rettungsdienst gibt immer Vollgas und macht und versucht alles. Jetzt kommst aber du als motivierter Ersthelfer um die Ecke und probierst es. Was willst du falsch machen? Ein Mensch mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand ist klinisch gesehen tot. Was willst du jetzt noch falsch machen? Was möchtest du noch falsch machen? Kannst nichts falsch machen. Durch dein Eingreifen kann es aber durchaus passieren, dass wir die Quote von 0,7 auf 35-40% hochkriegen.
So, das ist das, ohne
du hast es in der Hand.
Ohne viel zu rechnen, sehr viel. Also, ja. Also das ist ja eine Steigerung von.
Genau.
Krass.
Immens. Du drückst, machst eine Herzdruckmassage, sorgst dafür, dass der Kreislauf im Patienten wieder in Gang kommt. und versorgst somit das Gehirn mit dem notwendigen Sauerstoff.
Ja.
Dann beatmest du auch noch zweimal und übernimmst erstmal die Funktion dieses Patienten. Der Rettungsdienst kommt und übernimmt von dir diesen Patienten. Beste Situation, die in dem Moment für diesen Patienten kommen kann. Es kann natürlich passieren, dass der Patient trotzdem nicht überlebt. Hat aber auch viele Faktoren. Wie sind die Vorerkrankungen beim Patienten? Wie ist er vorbelastet? Hat er vielleicht schon eine ganze Zeit lang Herzprobleme? Wie alt ist er? Und. Man kann jetzt nie sagen, der 60-Jährige schafft es, der 75-Jährige nicht, der 30-Jährige schafft es, der 40-Jährige nicht. Das sind ganz viele Faktoren, aber von 0,7% nichts auf 35-40%, die du in der Hand hast.
Das ist auch eine große Verantwortung, ne? Da kann ich mir gut vorstellen, dass viele auch sagen, boah, nee, da habe ich doch viel zu viel Schiss, aber du hast recht, was kannst du falsch machen?
Du kannst nichts falsch machen. Wichtig ist auch immer für den Ersthelfer. Ihr habt dann, auch der Ersthelfer hat immer die Möglichkeit, den Rettungsdienst anzusprechen. In vielen Fällen erkennt man das im Rettungsdienst und sagt, oh, der Ersthelfer ist auch gerade ein bisschen angeschlagen. Auch der Ersthelfer hat immer die Möglichkeit, eine Krisenintervention zu bekommen. Oder der Doktor spricht nochmal mit einem. Die Möglichkeiten bestehen grundsätzlich immer. Mhm. Viele Dinge kommen im Nachgang. Aber der Ersthelfer ist und bleibt der wichtigste Mensch in dieser gesamten Kette. 0,7%, das kann man sich wirklich in den Kopf. Und jetzt liegt einer da, den man kennt. 0,7%, wenn ihr nichts macht. Mhm.
Das ist, glaube ich, ist es nicht sogar gesetzlich irgendwie vorgeschrieben, wenn man nichts macht, dass man dafür unter Umständen auch...
Das wäre die unterlassene Hilfeleistung.
...werden kann, ja.
Hilfe leistest du schon in dem Moment, wo du den Rettungsdienst rufst. Damit wärst du aus dieser unterlassenen Hilfeleistung raus. Hm. Ist halt immer fraglich, ob es dem Patienten dann hilft. Selbst wenn du nicht weißt und sagst, oh, wie war das jetzt, mache ich irgendwas falsch, beruhigen und betreuen, bei diesem Menschen bleiben. Zu merken, frische Luft ist oftmals so ganz klassisches Basic. Das Fenster aufmachen, frische Luft tut gut. Mhm. Du merkst, der Patient friert in der Decke. Dafür musst du jetzt nicht wissen, oh, wie muss ich jetzt noch genau lagern? Was war jetzt hier genau? Der Decke. Und dem Patienten einfach zeigen, ich bin bei dir. Ich weise den Rettungsdienst ein. Ja, ich mache die Tür schon mal auf. Alles Maßnahmen, die diese Kette verkürzen. Und du bist einfach bei einem Menschen. Eine seelische Betreuung ist ein ganz wichtiger Aspekt und ein ganz wichtiger Punkt in der ersten Hilfe. Ja,
wie bei der Rettungsdecke, da gibt es eine goldene und eine silberne Seite. Uns wurde mittlerweile gesagt, es ist völlig Wumpe, welche Seite da vorne guckt. Aber wenn man da erstmal anfängt zu überlegen, dann kommt es ja
Gold, nicht raus. Gold nach außen.
Gold nach außen.
Die haben unterschiedlich, das eine kühlt. Es ist aber jetzt nicht so, wenn du die Decke verkehrt rum um den Patienten machst, dass der erst sagt, mir ist kalt und du drehst die Decke richtig rum und auf einmal sagt, oh, mir ist jetzt mollig warm. Wir erklären es auch so, damit man sich es einfach merken kann, Gold nach außen.
Okay. Gibt es eine Situation aus deinem beruflichen Alltag, du hast ja vorhin schon von der Frau erzählt gehabt, die so ein bisschen, die auch raus, die gesagt hat, ne, ich muss mich selber versichern, ob ich alles richtig gemacht habe. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt?
Was mich, dadurch, dass ich auch aus dem Rettungsdienst komme, was mich immer wieder beeindruckt hat und auch oftmals beeindruckt ist, der Rettungsdienst oder viele Jungs aus dem Rettungsdienst, viele Mädels aus dem Rettungsdienst, wie man viele Dinge, und ich habe es ja in eigener Erfahrung gehabt, was dein Körper imstande ist zu verarbeiten, wo du Dinge eigenständig mit dir abarbeiten musst oder die du eigenständig mit dir austragen musst, das ist so das Einzige, wo ich sage, so ein Körper und so ein Kopf kann schon viel eigenständig machen. Und du hast auch in vielen Kursen Menschen, die Erste Hilfe leisten mussten und auch bei nahen Angehörigen und die sich dann aber trotzdem immer wieder in diesen Kurs setzen und sagen, ich hab's beim Angehörigen oder beim Freund nicht geschafft und ich möchte aber, wenn ich nochmal in die Situation komme, diesen Ehrgeiz dahinter, wo du sagst, Respekt, es gibt Menschen, die haben vielleicht schon mal jemanden reanimiert oder mussten Erste Hilfe leisten, haben danach gesagt, nie wieder. Ja, und dann hast du Menschen, die sagen sich, es hat nicht geklappt, aber ich will besser werden. Das ist schon, ich denke, so das Einzige.
Wie kommst du denn generell auf die Erste Hilfe? Also, was hast du denn vorher gemacht, dass du sagst, Mensch, Erste Hilfe, klar, dazu brauche ich die und die Ausbildung, natürlich, ne? Und jetzt bist du Ausbildungsreferent. Also, das ist ja schon ein ganz schöner Werdegang. Was war denn davor?
Davor.
Oder dürfen wir das nicht wissen?
Aber natürlich. In meinem früheren Leben bin ich gelernter Fleischer und gelernter Koch und bin 2002 in eine andere Hilfsorganisation eingetreten, allerdings damals noch in Düsseldorf und habe das eine ganze Zeit lang verfolgt. Dann war aber beruflich mehr der große Fokus auf die Küche und habe somit das Ehrenamt damals dann einfach schon weggelassen und habe mich nur noch auf meine berufliche Laufbahn konzentriert. Wie gesagt, dann eine ganze Zeit lang Küchenchef gewesen und dann kamen zwei Kinder. Und dann habe ich gedacht, naja, aber ewig Gastronomie, ein wunderschöner Traumberuf. Ich liebe es, für andere Menschen zu kochen und zu sehen, wie denen das Ganze gefällt und schmeckt. Aber von den Arbeitszeiten her ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Und hatte damals 2002 schon meinen Rettungshelfer gemacht. Das ist die kleinste rettungsdienstliche Ausbildung, die man machen konnte. Und habe dann gedacht, naja, das hat früher immer Spaß gemacht. Habe dann geguckt, wo wäre eine Stelle frei, wo kann man sich bewerben. Und habe dann die Stellenausschreibung der Malteser bei uns gefunden. Und habe dann erstmalig in der Rettungswache Burgstedt angefangen als Rettungshelfer. Und habe dann da noch meinen Rettungssanitäter gemacht. Und irgendwann gab es einen Einsatz, dass wir zu einem Patienten gerufen worden sind, bewusstlos, sind mit dem Rettungswagen und mit dem Notarztwagen dahin gefahren. Und dieser Mensch lag bewusstlos in seinem Heizungskeller. Wir haben den dann aus dem Heizungskeller rausgeholt. Muss auch sagen, noch nicht wirklich alt, Anfang 60 ungefähr, haben den rausgeholt und haben alle Maßnahmen an diesem Patienten durchgeführt, die wir machen konnten. Es wurde eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, also klassische Reanimation bei uns. Der Patient ist leider verstorben und im Nachgang habe ich mir dann überlegt, okay, also während der Reanimation kam dann auch raus, dass der Patient wohl in dem Heizungskeller an seinem Kartoffelsalat erstickt ist. Warum auch immer, wahrscheinlich, weil er ihn aspiriert hat. Mhm. Also man hätte es unter Umständen vielleicht mit einer Seitenlage, mit einer schnellen Reaktion des Ersthelfers retten können.
Ah, okay.
Die Angehörigen, die rumrum waren, waren auch alle 60. Also jetzt kein Alter, wo ich sage, können sich nicht mehr bewegen. Waren zu dritt in diesem Haus dann noch drin. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Der kann doch nicht wirklich an seinem Kartoffelsalat erstickt sein. Und man hätte es unter Umständen mit einer einfachen Basismaßnahme verhindern können.
Ja.
Und dann war das bei uns geguckt, wo haben wir den Erste-Hilfe-Standort, dann den nächsten Erste-Hilfe-Standort, der für uns zuständig war, kontaktiert. Daraufhin haben wir dann eine Ausbildung aufgebaut. Dann kam Corona dazwischen. Da habe ich dann 2 Jahre Testen und Impfen gemacht. Und dann habe ich gesagt, gut, Ausbildung ist genau dein Ding, das macht Spaß. Umfangreich, wie gesagt, viele interne Kurse, die wir noch haben, interne Schulungen, Katzschutzausbildung, Prävention. Und somit habe ich dann meinen Weg in die Ausbildung gefunden.
Ja.
Jetzt sitze ich hier.
Jetzt reden wir zusammen.
Und jetzt reden wir über die Ausbildung.
Bist du dann in Burgstedt? War das dann auch sofort bei den Maltesern gewesen?
Ja, also angefangen, wie gesagt, 2002 in einer anderen Hilfsorganisation und hatte halt die Stellenanzeige der Malteser gefunden und muss ganz ehrlich gestehen, habe mich davor nie mit den Maltesern beschäftigt. Es war halt einfach, das ist eine Hilfsorganisation, die bietet Rettungsdienst an, fährst du gelbes Auto und dann hast du blaues Licht und dann machst du das. Und irgendwann merkst du dann und kriegst halt mit, dass Malteser einfach mehr ist wie ein Arbeitgeber.
Mhm.
Das kann jeder für sich selber entscheiden, inwieweit er sich darauf einlässt. Ich habe dadurch viel gefunden, mache sehr viel im Ehrenamt, habe noch eine Katastrophenschutzeinheit bei uns in Burgstedt und Einsatzdienste. Ja, es ist halt, ich möchte es nicht mehr missen.
Wir haben uns ja auch das erste Mal auf der Weihnachtsfeier kennengelernt. Und da hast du mir am Telefon gesagt, dass du für das Essen zuständig warst.
Genau.
Ich habe zwar dem Philipp gesagt in der letzten Folge, wir schweigen darüber, aber das Essen war wirklich sehr gut.
Das freut mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich mache es ja immer noch gerne.
Ja, ich glaube, sowas verlernt man dann auch nicht so generell, oder? So ein Handwerk.
Nee, die Basics nicht. Wie gesagt, Küchenchef war ich ganz lange. Das Fleischerhandwerk habe ich nicht ewig lange gemacht, weil da der Rücken dazwischen gekommen ist. Ich würde mir jetzt nicht zutrauen, aus dem Stegreif eine Leona zu machen. Aber du verlernst es nicht. Du weißt, wie es geht, musst vielleicht noch 2, 3 Sachen nachlesen und dann.
Ja.
Gut. Goldenes Handwerk.
Das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Genau.
In einer anderen Hilfsorganisation bei Fleischer und weiß nicht, ob das so gut zusammengeht jetzt, wenn wir da über das Fleischerhandwerk so ausführlich reden. Ja. Aber wenn du sagst, du bist in Burgstedt, das heißt, du wohnst auch dort, also in der Nähe, vielleicht jetzt nicht direkt in Burgstedt.
Doch, in Burgstedt.
Direkt in Burgstedt.
In der Weltmetropole Burgstedt, die man unbedingt gesehen haben muss.
Aber wenn du in Burgstedt auch wohnst, dann hast du ja jedes Mal einen krassen Arbeitsweg. Das ist doch bei Chemnitz, ne?
Genau.
Genau.
Genau. Landkreis Mittelsachsen. Bei Chemnitz ran. Es geht durch die Autobahnanbindung. Je nachdem, wie der Verkehr ist. Jetzt geht's ja zum Glück wieder. Also das letzte Jahr war ja, wo die Großbaustelle auf der A4 war. Da war von einer Stunde bis vier Stunden alles dabei. Aber es geht eigentlich. Also du fährst 50 Minuten bis zu einer Stunde. Hast aber ja die Möglichkeit, zu telefonieren. Das kannst du ja währenddessen schon machen. Also oftmals nutze ich den Weg einfach, um sagen zu können, okay, ich führe jetzt Telefonate. Es gibt ja manchmal Telefonate, da weißt du schon, die dauern ein bisschen länger. Das machst du während der Autofahrt. Oder ich habe die Möglichkeit, mir einen Podcast von uns mal anzuhören, was ich zu Hause noch nicht geschafft habe. Dann kann man es während der Autofahrt machen. Und wir haben ja die Möglichkeit des mobilen Arbeitens.
Ja.
Also das heißt, 3 Tage der Woche Dresden. Je nachdem, was du für Kurse hast, was du für Termine hast. Aber das funktioniert. Das Pendeln ist schon vollkommen in Ordnung. Wer muss das heutzutage nicht?
Und die Kurse, machst du die vor allem nur in Dresden? Also im Bereich Dresden oder auch generell wirklich sachsenweit oder vielleicht sogar diözesanweit? Also das ist ja, wäre ja dann auch nochmal ein
großer. Es kommt drauf an, welche Kursformate wir haben. Also wir machen natürlich bei uns auch die Katastrophenschutzausbildung. Jetzt aktuell läuft gerade eine Feldkochausbildung oder ein Einsatzsanitäter. Da gucken wir halt, wo der Bedarf ist und dann wird der Kurs in dem jeweiligen Bereich. Ja, also Dresden, Meißen, Görlitz, da wird es hauptsächlich abgedeckt. Wie gesagt, wir haben ja noch viele Ausbildungsstandorte, die ihre Ausbildung eigenständig führen und eigenständig durchführen. Von daher muss ich gar nicht so weit durch die Weltgeschichte reisen.
Aber für die bist du jetzt auch zuständig.
Verantwortlich mit. Also, wie gesagt, einfach nur die fachliche Schiene, wenn da Fragen auftauchen, können die sich letzten Endes an mich wenden oder man fährt mal hin und guckt mal. Ja, das ist so die Hauptaufgabe. Wie gesagt, wir sind überall vertreten. Wir haben eine Ausbildungsstelle in der Lausitz. Da ist ja Görlitz, Bautzen, Hoyerswerda, Zittau, die Leipziger Kollegen, dann Annaberg und Dresden. Das ist so die Ausbildungsstandorte, die wir haben und die führen ihre Ausbildungen eigenständig durch und haben eigenständige Ausbilder und die organisieren das eigenständig für sich.
Ja. Aber wenn du so viel rumfährst, hast du denn da überhaupt auch mal Freizeit und wenn ja, was machst denn du da?
Freizeit habe ich, wie jeder andere auch. Viel Freizeit geht halt auch wieder für die Malteser drauf. Das ist der ehrenamtliche Part. Das macht auch Spaß. Das ist ganz in Ordnung. Familie ist so ganz wichtig. Also da verbringe ich dann die meiste Zeit. Das ist auch der schönste Ruhepol, den man haben kann. Und das, denke ich, wird jeder sagen, bei dem es mit Sicherheit genauso ist. Also Familie bringt einen auch runter. Du kannst mal spazieren gehen, du kommst mal auf andere Gedanken. Und als Hobby ganz neu haben wir jetzt mit vielen Maltesern eine Eishockeymannschaft gegründet. Dadurch, dass wir jetzt eine Eishockeymannschaft in Chemnitz, wenn man es sagen darf, die Chemnitz Crashers absichern. Da hatten wir ein bisschen, große Klappe und haben gesagt, das, was ihr könnt, können wir schon lange. Daraufhin hat der Verein gesagt, lieben gerne, dürft ihr machen. Und jetzt sind wir seit einem halben Jahr, haben wir eine Eishockeymannschaft gegründet und machen das Ganze auch als Dienstsport.
Okay.
Und haben jetzt unsere Eishockeymannschaft, mit der wir immer mal wieder auf dem Eis trainieren und feststellen, dass das anders funktioniert, wie wenn man daneben steht und die einfach laufen sieht. Das sieht dann immer so schön aus und so schnell und dann stehst du selber drauf.
Ja, die können das so richtig,
die,
ne?
Die können das. Aber wie gesagt, ansonsten ist halt wirklich Familie Punkt Nummer 1. Frau und 2 Kinder, das ist das Wichtigste überhaupt.
Ja.
Und was auch noch zu meinem Hobby gehört, ist halt Feuerwehr. Ich bin wahrscheinlich so zu nah am Blaulicht gewesen. Ich habe wahrscheinlich eine Ader dafür, dass ich sage, ich muss in meiner Freizeit Menschen helfen. Und wenn es beim Eishockey, letzten Endes ist es nichts anderes, weil du was für einen wohltätigen Zweck machst. Ja. Aber da muss halt jeder für sich wissen, ob er es möchte. Ich mache so, ich kann es gut vereinen mit Familie und habe eine wunderbare Frau dahinter, die auch bei den Maltesern ist und diesen Malteser-Klatsch versteht und oftmals sagt, okay, viel Spaß, schönen Abend noch, mach das. Und dann
Malteser-Klatsch, finde ich gut.
Ja, jeder Ehrenamtlicher in dieser Welt ist Gold wert. Es gibt viele in unserer Welt, die machen das hauptberuflich, aber dann auch noch im Ehrenamt.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Wir machen das natürlich 39 Stunden, 40 Stunden der Woche, manchmal auch mehr, verdienen damit unser Geld, verbringen dann aber auch noch unsere Freizeit unter diesem Wappen. Mhm. Das ist halt, und da sagen wir oftmals, du musst einen kleinen Klatsch haben, sonst machst du das nicht. Aber dadurch lebt das gesamte Ehrenamt nicht nur bei uns, sondern überall durch Menschen, die sagen.
Weil Nähe zählt, ne?
Ja.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gerade, sorry, dass ich irgendwas vergessen habe, aber ich sag mal so, ja. Diejenigen, die noch mehr wissen wollen, ne, also da hat man ja vorhin schon gesagt, das ist ja ein Riesenthema.
Ja, sehr komplex.
Die, die da mehr wissen wollen, die buchen einfach einen Kurs.
Genau, auf malteser.de/Kurse hat man die Möglichkeit, sich ganz einfach, unkompliziert online anzumelden, bekommt eine Anmeldebestätigung und dann sucht man sich noch den Kurs raus, in welcher Nähe, wo möchte ich hin, welches Kursformat und dann geht das los.
Sehr gut. Und du schleppst jetzt hier noch die Anne. Ich meine, die haben wir jetzt nicht gebraucht. Wir hatten ja sogar überlegt gehabt, dass wir live daran mal üben können. Ne? Aber die hat schön zugeguckt und zugehört. Die, genau. weiß jetzt auch Bescheid, wie es geht.
Die ist erfahren. Die hat schon so viele Kurse miterlebt. Und ja, wie gesagt, ich kann jedem nur ans Herz legen, besucht den Erste-Hilfe-Kurs. Wie gesagt, es kann unter Umständen die Situation immer kommen. Und im Nachgang dann zu sagen, hätte ich mal lieber... Ja, das bringt dann auch nichts.
Das stimmt allerdings. So, wo muss die jetzt rein, die Gute?
Ich gehe jetzt hier.
Hier in dem Raum haben sie es gemacht.
In dem Raum haben sie es gemacht, genau. Ja. Das ist unser großer Schulungsraum. Hier finden die Erste-Hilfe-Kurse statt. Für die normalen Teilnehmer nutzen wir auch für unsere internen Schulungen. Aber da ist alles drin, was du brauchst. Ja. Alle Übungsmaterialien. Ja, und dann geht das los.
Perfekt. So, also vielen lieben Dank. Es war mir eine absolute Freude.
Es war auch sensationell. Es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns.
Vielleicht kommt dann nochmal wirklich jemand und sagt, hey, wegen dem Podcast bin ich heute hier.
Das wäre super. Da würden wir uns freuen. Jeder, der einen Kurs gemacht hat, ist einer, den wir da draußen brauchen. Und immer dran denken, der Ersthelfer ist und bleibt der Wichtigste.
Mach's gut. Ich danke dir. Ciao.
Wir sind aber schnell über die Straße hier.
Uiuiuiui. Die Leipziger Straße ist natürlich ziemlich groß, ne? Also.
Das war die 27. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-sachsen.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao!
Dass wir diesen Rettungskreislauf, habe ich gar nicht geplant, dass wir den mal kurz so durchgespielt haben, aber das war super gerade.
Das war schön.
Ja, also es wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür. Ich kam mir gerade wirklich so vor, als du gefragt hast. Ich kam mir so vor, so, scheiße, jetzt fange ich das an.
Ja, aber so ist das,
und
so
zweit mache halt ich auch einen Fehler.
Dann machst du ihn. Dann ist es auch vollkommen legitim und in Ordnung.
Ja.
Die meisten hätten gesagt,
weiß ich nicht. Ist das jetzt, keine Ahnung.
Irgendwas muss ich da machen, ich weiß nicht mehr.
Ja. Sehr gut. Nur für den Punkt Erste Hilfe an sich, gibt es noch was, wo du sagst, wir brauchen das noch unbedingt? Weil sonst würde ich dann langsam so quasi ein bisschen so...
Es ist eigentlich wirklich wichtig, dass jeder Mensch einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, ob er ihn jetzt zwingend braucht oder nicht, das ist egal. Wie gesagt, diese 5 Minuten, die entscheidend sind, man darf nicht vergessen, in Deutschland braucht der Rettungsdienst im Durchschnitt ungefähr 8,4 Minuten. Bis alles drum und dran, im ländlichen Bereich ein bisschen länger. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir die Zeit, bis der Rettungsdienst eintrifft, überbrücken müssen. Und da reden wir von 10 Minuten. Mhm. 10 Minuten bei deinem Verwandten sollten die einmal 9 Unterrichtseinheiten Erste-Hilfe-Kurs wert sein.